Grüß Sie. Mein Gast heute ist der Mathematiker Andrew Ranitzky. Herr Ranitzky, gibt es sowas wie Literaturkritik für Mathematikbücher?
Ja, aber die ist nicht sehr wichtig. Es sind meistens eher Inhaltsangaben. Wenn da mehr ist, ist meistens, weil die Arbeit schlecht, also mathematisch schlecht ist. Es geht nicht weniger um Stil als um Inhalte.
1:1, der Talk. Zu Gast bei Stefan Parisius.
Andrew Ranitzky, britischer Mathematiker.
Schön, dass Sie da sind. Aber sollte es das vielleicht geben, sowas wie Stilkritik für Mathematikbücher? Also gibt es was wie einen mathematischen Stil?
Ja, selbstverständlich. Es gibt Mathematiker, die viel besser schreiben als andere. Und jeder Doktorand wird angewiesen, eben die Arbeiten dieser berühmten Stilisten zu lesen und davon zu lernen. Aber es gibt keine Theorie, es gibt keine Besprechung, es wird von Hand zu Hand, von Mund zu Mund
weitergegeben. Ja, wie würden Sie denn Ihren eigenen mathematischen Stil beschreiben?
Ich versuche, so klar zu schreiben wie möglich, aber es ist nicht immer einfach. Aber ich versuche es und ich arbeite immer, überarbeite. Ich korrigiere sehr viel, bevor ich es zum Druck gebe. Mhm. Es gibt Mathematiker, die viel schneller sind mit dem Drucken. Bei mir dauert das manchmal.
Dabei ist ja die Sprache in der Mathematik auch sehr wichtig. Also es sind ja nicht nur die Zahlen, sondern ich habe mir mal erzählen lassen, dass also an der Sprache in der Mathematik am Ende viel mehr scheitern möglicherweise als an dem reinen Zahlenverständnis.
Das kann sein. Es ist sehr wichtig, dass es überhaupt keine Zweideutigkeiten gibt in der Mathematik. Das, was mein Vater so gerne hatte, das Literatur mit doppeltem Boden, das ist in der Mathematik sehr gefährlich. Mhm. Also das darf man nicht. Er sollte der Boden sein und nicht der doppelte Boden.
Ihr Vater, jetzt haben Sie ihn selbst schon erwähnt, Marcel Reich-Ranitzky, über den wir in der Stunde natürlich auch viel sprechen werden, der hat ja mit dafür gesorgt und Ihnen möglich gemacht, dass Sie an die Vorzeige-Unis gegangen sind, von Cambridge bis Princeton. Und dann sind Sie, also Cambridge und Princeton klingt so nach großer Walhalla, dann sind Sie vor 33 Jahren nach Edinburgh gegangen. Ja. Ist das eine Beförderung gewesen?
Nicht eine Beförderung, aber es war eine Möglichkeit, eine Dauerstelle in Europa zu bekommen. Als ich gefragt wurde, warum ich aus Amerika zurück nach Großbritannien, da habe ich übrigens sehr schlecht geantwortet, ich habe England anstatt Schottland gesagt.
Oh.
Fast wäre ich dann durchgefallen mit meinem Antrag, habe ich gefragt, warum. Ich habe ehrlich gesagt, weil ich näher zu meinen Eltern sein wollte. Mhm. Wenn ich in Amerika geblieben wäre, wäre der Umgang mit meinen vorauszusehen Eltern, die älter werdenden Eltern, viel schwieriger gewesen.
Gut, aber Sie waren da noch viele Jahre, also es war vor 33 Jahren schon Sie.
Ja, aber man konnte das schon sehen, dass sie älter sein werden.
Na gut, klar.
Ich bin der einzige Sohn, also ich war mich schon meiner Verantwortung.
Mhm. Also war das mit dem Motiv. Sind Sie tatsächlich überhaupt ein großer Familienmensch?
Ja, selbstverständlich. Ich hing sehr an meine Eltern. Meine Frau haben eine Tochter und sie hatte schon früher Kinder. Aber unsere gemeinsame Tochter hat jetzt einen Jungen zur Welt gebracht vor 3 Monaten, der Nico Marcel heißt.
Ah, Marcel.
Ja, Nico Marcel. Aber eben nach meinem Vater.
Das ist in Ihrer Familie aber auch eine Tradition. Ja. Sie haben auch einen Vornamen eines Onkels.
Andrew Alexander. Das ist eine jüdische Tradition, dass man gestorbenen Familienmitglieder ehrt, indem man die Kinder nach denen, das war der Bruder meines Vaters, der im Krieg umgebracht wurde, Alexander. Mhm. Ich bin nach ihm genannt. Mein Mittelname.
Und Ihr Enkel also jetzt dann auch wieder Marcel?
Ja, Nico Marcel.
Nico Marcel zu Ehren des Vaters. Würden Sie denn Ihren Vater auch als einen Familienmenschen bezeichnen?
Ja, aber selbstverständlich. Er hing sehr an meine Mutter und an mich und auch an meine Tochter. Ja, aber er hatte, und da sieht man diese Ausstellung in Frankfurt jetzt, viel besser als man es sozusagen im Fernsehen sah. Er hat, meine Frau und meine Tochter und ich waren immer zu Familien Ferien eingeladen. Wir sind sehr oft mit meinen Eltern zusammen in Deutschland und der Schweiz in den letzten 30 Jahren. Also das zeigt davon, dass wir waren auch sehr oft in Frankfurt.
Diese Ausstellung, von der Sie gerade gesprochen haben, war in Frankfurt, ist Ende des Monats leider schon zu Ende, aber da haben Sie ganz viel persönliche Erinnerungsstücke an den Vater auch nochmal hingegeben.
Der Schreibtisch, den ich dem Historischen Museum in Frankfurt gegeben habe, das ist sein Schreibtisch und auch sein großer Stuhl und auch, ich habe viele Fotos gegeben oder zumindest geliehen. Ja, also es ist eine sehr schöne Ausstellung. Zum Beispiel ist eine ganze Wand mit Artikeln meines Vaters tapeziert. Das war sehr originell. Man schlendert an dieser Wand entlang und liest.
Leider Ende des Monats eben schon vorbei. Aber vielleicht, Sie haben gesagt, vielleicht kommt sie nach München irgendwann.
Wäre wunderbar. Ich bin sicher, dass auch mein Vater auch in München ein Publikum hat und eine Ausstellung. Das kann, ich habe nachgedacht. Diese Ausstellung kann man im Internet nicht machen. Es ist einfach, man kann all die Materialien zur Schau stellen, aber der Eindruck, das muss sozusagen konzentriert, optisch und irgendwie, das ist sein Tisch oder sein Stuhl. Das ist kein Foto eines Tisches.
Und Sie machen ja selber sehr viel im Internet. Also das heißt, Sie haben ja auch eine eigene Homepage. Die ist ja, man könnte sagen, ja fast ein Altar für Ihren Vater.
Ja, stimmt. Und meine Mutter. Man sollte meine Mutter nicht vergessen. Ja, ich auf meiner Webseite gibt es sehr viel mathematische Sachen. Auch aber eine Abteilung für In Memoriam Marcel und Teofila Reich-Ranicki. Ja, ja. Es gibt sehr viel Bildmaterial und auch Artikel. Und das finde ich sehr ehrenwert. Ich finde es ehrenwert.
Und zeigt eben auch viele Stationen, auch die Anfänge Ihrer Eltern. Sie selbst haben ja auch am Anfang in Polen ein paar Jahre gelebt. Können Sie noch Polnisch?
Ja, mit meinen Eltern habe ich nur Polnisch gesprochen, wenn keine dritte Personen dabei waren.
Dann können Sie uns jetzt sagen, was heißt Sklamalabim?
Das weiß ich nicht. Aber das bedeutet nichts. Ich glaube, das ist ein...
Es bedeutet nichts?
Nein.
Nein, dann hören wir jetzt ein völlig bedeutungsloses Lied. Das ist doch völlig in Ordnung. Weil es ist der Titel einer Polin, die teils auf Polnisch, teils auch auf Englisch singt. In dem Fall auf Polnisch. Anna Maria Jopek. Sklamalabim. Völlig sinnlos.
Wyciszyć błogi dreszcz, tę myśl, że wciąż.
dass Andrew Ranitzky da ist, weil auch als Mathematikprofessor kann man feststellen, dass ich völlig falsch ausgesprochen habe.
Es ist nicht so einfach. Der Titel ist Squamawa Bim. Ja. Und das bedeutet, ich würde lügen. Und es geht weiter. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wollte es nicht.
Damit ist auch dieses Rätsel. Und was habe ich? Ich habe gesagt, Squamawa Bim.
Ja,
und dann kam es nicht. Also gut.
Das macht nichts.
Anna-Maria Jopek jedenfalls. Aber Sie haben es verstanden. Das ist toll. Es war ja auch die Sprache, die erste Sprache, mit der Sie aufgewachsen sind, Polnisch. So schön weich, ne?
Ja. Ja, leider unübersetzbar.
Unübersetzbar.
In der Lyrik, ich meine nicht diese, aber die polnische Lyrik ist, mein Vater hatte mir gesagt, als Sprache kann man sie übersetzen, aber die Lyrik ist so verwurzelt in der Sprache.
Dabei sind Sie gar nicht in Polen geboren, sondern in London.
Ja, ich bin in London geboren, aber meine Eltern fuhren zurück nach Polen, als ich erst 9 Monate alt war.
Da war Ihr Vater im diplomatischen Dienst, Maciej Rechanicki, in Polen. Sind die Eltern da mit dem 9-monatigen Baby leicht und gerne zurück nach Polen gegangen?
Nein, mein Vater hat immer gesagt, wenn er gefragt wurde, haben Sie nie einen Fehler gemacht? Hatte doch, ich bin 1949 nach Polen zurückgekehrt, weil er meinte, es wäre seine Pflicht, er war in einem preußischen Gymnasium zur Pflichterfüllung verdonnert und er meinte, das wäre seine Pflicht. Und es dauerte dann 10 Jahre, bis sie Polen wieder verlassen konnten. Mhm. Aber meine Eltern waren Kommunisten, aber schon damals hatten sie irgendwie den Glauben verloren. Und als mein Vater von der Partei verstoßen wurde, wegen ideologischer Entfremdung, hat er erzählt, damals fühlte er, dass das wäre Unrecht. Jetzt weiß er, dass sie genau recht hatten.
Ja. 10 Jahre hat es gedauert und Sie waren auch wieder da, aber getrennt. Also als die Eltern nach Deutschland gingen, sind Sie zu Ihrer Tante nach London wieder gekommen.
Ja, aber das war nur aus praktischen Gründen. Meine Eltern und mein Vater mussten eine Existenz gründen. Ich ging ein Jahr lang zur Schule in London, aber ich bin in den Ferien zu meinen Eltern gekommen, damals nach Frankfurt. Aber es war nicht so eine Trennung. Ich wusste sehr genau, dass sie lebten. Es hätte viel schlimmer sein können.
Ja. Aber obwohl die Eltern sich dann entschlossen haben, nach Deutschland zu gehen, was ja nun nach dem Krieg und allem, was da passiert ist, auch ihren Eltern passiert ist, sicher auch nicht leicht war, wollte ihr Vater nicht, dass sie auf eine deutsche Schule gehen?
Nein, ich ging auf eine englische Schule. Es war viel schwieriger für meine Mutter als für meinen Vater. Mein Vater wollte ein deutscher Literaturkritiker werden und das war am besten in Deutschland. Für meine Mutter wäre England oder Frankreich, das weiß ich, viel besser gewesen. Aber sie hat sich damit abgefunden und nach 50. Also es war, aber in den ersten Jahr, 2, 3 Jahren war es sehr schwierig für meine Mutter. Ja. Mhm.
So, und Sie also waren dann in Hamburg mit Ihren Eltern.
Ja.
Auf der britischen Schule haben Sie da also dann praktisch gleich 2 Sprachen gleichzeitig neu lernen müssen?
Drei. Ich konnte Polnisch, zu Hause sprach ich Polnisch mit meinen Eltern, in der Schule Englisch. Und sonst auf Deutsch. Aber es klappt irgendwie. Vielleicht deshalb bin ich...
3 Sprachen, aber 2 Neulernen müssen gleichzeitig praktisch.
Ja, Englisch hatte ich schon in London gelernt. Mhm. Aber vielleicht deshalb bin ich auch Mathematiker geworden, um diesem Sprechwirrwarr zu entfliehen. Ich weiß es nicht.
Ja,
es gibt andere Gründe bestimmt.
Ja, das wollte ich fragen, ob so eine Sprachbegabung, die Sie ja offensichtlich haben, ob das dem mathematischen Talent nicht widerspricht oder unabhängig von
uns. Man weiß es nie. Ich habe nur Sprachen gelernt, wo ich Sprachen lernen musste. Meine Mutter war viel begabter, was Fremdsprachen. Sie konnte Italienisch, Französisch, Englisch. Sie konnte sehr viel mehr Sprachen als ich. Also, ohne es lernen zu müssen.
Die Amtssprache in der Schule war also Englisch bei Ihnen?
Ja.
Hat Ihr Vater Ihnen dann bei Schulaufsätzen überhaupt helfen können?
Nein, wollte er nicht.
Wollte er nicht?
Nein. Er meinte, dass ich so die Schulaufsätze selber schreiben sollte. Hat er recht. Nein. Er wollte, dass ich sehr viel über deutsche Literatur wissen soll. Und er hat mich beständig befragt, was ich lese und hat mir Lesetipps gegeben. Aber das mit der Schule, das war nicht für ihn so wichtig. Ich meine, er wollte, dass ich eine gute Schule werde, aber die Schulaufsätze waren, das war meine
das
Sache.
War nicht, gut. Ja, und das ist immer so ein bisschen die Vorstellung, du hast Reich Ranitzky als Vater. Ja. Konnten Sie da als Kind tatsächlich immer lesen, was Sie wollten?
Ja,
oder?
Ja im Gegenteil. Ich konnte lesen, was ich wollte. Aber ich sollte lesen. Das Wichtigste war, dass ich lesen sollte.
Ja.
Und das machte mir Spaß. Ja. Und da waren wir eine Meinung. Und er hat manchmal gesagt, warum liest du diesen Schund zum Beispiel?
Ah.
Als ich John le Carré, der Spion aus der Kälte kam, gelesen habe, war ein bisschen böse auf mich, aber es war ein wunderbares Buch.
Hauptsache lesen.
Das
sagen wir heute auch. Was ist dann?
Ja, wenn ich sportbegeistert wäre, hätte er nichts dagegen, aber es hätte für ihn nicht so gezählt, dass ich lese.
Ja. Ja. Hat er Ihnen denn vorgelesen zum Beispiel
auch? Nie. Nein, ich lernte ziemlich früh selbst zu lesen und ich habe mit mir besprochen. Ist nicht, aber wenn ich ein Buch gelesen habe, sozusagen ein literarisches Buch, dann hat er mir erklärt, warum es gut ist und was da. Das war schon gut. Ich meine, er hat mit mir über Bücher gesprochen, aber er hat nie Bücher aufgezwungen.
Ja.
Aber er fragte, was liest du jetzt? Und dann erzählte er mir etwas.
Er hat ja mal behauptet, Ihr Vater, Marcel Reichanitzky, dass eigentlich die Mathematik auch eine heimliche Liebe von ihm gewesen wäre.
Ja, seine Schwester, mag sein, aber ich habe es nie bemerkt und seine Schwester hat es auch nicht bemerkt. Er hat nie verstanden, die Mathematik, die ich mache. Also wir haben uns sehr viel und sehr gerne unterhalten, aber nie über Mathematik, ehrlich gesagt.
Aber er hat das in seiner Autobiografie geschrieben, ne?
Ja, man muss es nicht. Ja.
Vielleicht, weil Sie so ein großer...
Es nicht ganz. Es gibt jetzt eine sehr schöne Biografie von Herrn Wittstock über meinen Vater. Und in den ersten Jahren in Berlin, als mein Vater 9 oder 10 Jahre alt war, hat er noch nicht sehr gut Deutsch gelernt und noch nicht mit Literatur angefangen. Da war er gut in der Mathematik. Da steckt etwas drin. Das war also die Mathematik eines 10-Jährigen.
Ja.
Und er spielte darauf an. Nicht ganz so falsch.
War denn Ihre Entscheidung dann für die Mathematik auch eine bewusste Abgrenzung?
Überhaupt nicht. Nein, mich interessierte Mathematik als solche. Mhm. Da war kein Hintergedanken. Mhm. Es war einfach, das ist interessant für mich.
Ja. Aber umgekehrt auf die Idee, dass Sie sich mit deutscher Literatur beschäftigt hätten, beruflich wären Sie wahrscheinlich nie gekommen.
Nein, da war der Einfluss meines Vaters viel zu stark. Nein. Ich war sehr froh, dass er das so gut konnte. Ich hörte ihm gerne zu, aber ich bin nicht so. Meine Fähigkeiten sind nicht literarisch.
Ja. So. Und so sind Sie dem Pfad der Mathematik gefolgt. I'll follow the sun, die Beatles.
One day you look to see I've gone. For tomorrow may rain, so I'll follow the sun. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone. But tomorrow go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
Zu Gast bei Stefan Parisius.
Andrew Ranitzky. Im langen Schatten eines großen Vaters.
Ich muss dazu sagen, es ist Ihnen ja auch nicht unangenehm, wenn wir jetzt viel über Ihren Vater sprechen, sondern Sie ehren ihn und halten ihn hoch. Sie tragen ein bisschen das Vermächtnis ja auch weiter und machen das ja auch gerne. Ne?
Gerne, ja.
Er hat mal über Sie gesagt, dass Sie der Mann seien, der ihn am besten kennt.
Das hat er gesagt zu der Bunte, zu dem verstorbenen Herr Sahne. Der dann mit mir ein Interview führte. Aber ich glaube, das ist nicht ganz wahr. Aber es gibt literarische Figuren, so wie Frau Salamander oder Herr Wittstock, haben ihn seinen literarischen Wert viel besser verstanden. Was ich viel besser verstanden habe, ist das, was auf Englisch heißt, where he's coming from, also der Familienhintergrund. Mhm. Das stimmt schon. Mhm. Also ich wusste schon mehr über die Familie.
Aber man erzählt sich, dass Sie trotzdem viel oder einiges über sein Leben erst aus der Autobiografie erfahren haben, als Sie es gelesen haben.
Das stimmt.
Wie nah waren Sie sich?
Er hat mir nicht alles erzählt, aber er hat der Welt alles erzählt. Also da, aber die Autobiografie haben meine Mutter und ich ihn immer, wir sagten es ihm immer in den 70er Jahren und 80er Jahren, er soll das alles aufschreiben. Hat mehr aufgeschrieben, als er uns erzählt hat, aber es mag nicht, das war besser so.
War denn, als Sie Kind waren, Jugendliche, war denn da der Krieg, die Judenverfolgung, das Ghetto, in dem die Eltern waren, jemals ein Thema zu Hause?
Immer. Das war nicht ein Detail, das war nicht, dass jeden Tag darüber gesprochen wurde, aber sozusagen das, was, ich weiß nicht, wie es heißt auf Deutsch, im Weltall gibt es Background Radiation. Mhm. Das, wie heißt das?
Hintergrundstrahlung, das Hintergrundrauschen.
Das war bei uns immer. Ja. Immer. Das war so, der Horizont war immer von dieser Strahlung.
Aber es wurde nicht thematisiert?
Das auch, doch. Zum Beispiel, mein Vater war Zeuge in Hamburg bei einem im Gericht Anfang der 60er Jahre von dem Verwalter des Warschauer Ghetto, ich glaube, er hieß Auerswald. Jedenfalls, ich war dabei. Also nein. Es wurde mir erzählt, was passiert hat, was mit meinen Großeltern passiert, das wusste ich schon. Und irgendwann, als ich etwa 11 Jahre alt war, hat mir meine Mutter ihre Zeichnungen gezeigt, die sie im Ghetto gemacht hat. Jetzt sind sie schon längst veröffentlicht, aber damals waren sie
privat. Aber es ist ja so wohl ganz typisch in Ihrer Generation, 1948 geboren, dass da sehr viele anscheinend sehr wenig gefragt haben
auch. Mein Vater hat sich beschwert, also hat mir sehr viel erzählt, aber er hat sich beschwert, dass ich nicht genug nachfrage. Und naja, vielleicht hat er recht gehabt, aber wenn er so viel schon erzählt hat, es ist nicht ganz einfach zu wissen, soll ich mehr fragen oder weniger fragen. Jedenfalls, er hat sich bei seinen Freunden über mich beschwert, dass ich zu wenig frage, aber in dem Alter hat er sich das gelegt.
Ansonsten hatte er sich ja nicht viel zu beschweren, also wenn das der einzige Punkt war. Wie präsent war er denn als Vater? Hat er sich wirklich gekümmert oder eigentlich nur für die Literatur gelebt?
Nein, er wollte, dass ich einen ordentlichen Beruf habe. Also, dass ich Mathematikprofessor, das war in Ordnung. Ich meine, wenn ich vielleicht etwas weniger Festes hätte, wäre er nicht so glücklich. Wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, das, was heute Consultant ist, wo man nicht weiß von Jahr zu Jahr.
Berater.
Das hätte ihm nicht so gut gefallen. Professor der Mathematik, das war völlig in Ordnung. Nein, er hat sich immer um meinen, vielleicht zu viel um meinen Werdegang gekümmert. Er meinte völlig ernst, ob ich nicht eine bessere Stelle als Mathematiker finden würde, wenn ich mich besser anziehen würde.
Na,
das zum Beispiel. Genau. Er hat sich zu sehr gekümmert. Ich meine, das ist...
Es geht ja die Geschichte, dass er auch zu Hause immer mit Krawatte unterwegs war.
Ja, das ist sein gutes Recht. Aber er wollte, dass ich auch so mich anziehe. Aber das hat einen selbstverständlich diese Strahlung. Im Warschauer Ghetto meinte, vielleicht nicht zu Unrecht, dass wenn man sich besser anzog, hatte man eine bessere Überlebenschance. Also das ist noch 50 Jahre danach handelte. Und als er in der Schule war, vor dem Krieg, hatte er nur einen Anzug. Er fühlte sich irgendwie benachteiligt, weil seine Familie arm war. Also das hat es schon psychologische Gründe. Also ich kann es ihm jetzt nicht übel nehmen.
Also er hat am Familienleben offensichtlich teilgenommen, aber schon auf seine Dimensionen begrenzt. Es gibt eine Geschichte, die ich gelesen habe in der Vorbereitung auch, da hat bei Ihnen zu Hause das Telefon geklingelt und ein gewisser Herr Gottschalk war am Apparat. So, jetzt müssen Sie weiter erzählen.
Ich war nicht dabei, aber eine der Damen, die sich um meine Eltern kümmerte, hat mir erzählt, wie es war. Sie hatte ein Telefon klingeln und mein Vater dann hat gesprochen und dann hat mein Vater ein bisschen theatralisch zu meiner Mutter gerufen: Hier ruft ein Herr Gottschalk, wer ist es? Und dann hat meine Mutter sehr schnell erklärt, wer dieser Herr Gottschalk wäre.
Da ging es um eine Einladung zu Wetten, das glaube ich.
Ja. Aha. Das war der Anfang, eine schöne Beziehung.
Ja.
Und dann später, als mein Vater gestorben ist, habe ich auch Herrn Gottschalk gebeten, an der Trauerfeier zu reden. Hat es sehr gut und einfühlsam gemacht.
Ja, da gibt es ja noch die gemeinsame Geschichte mit dem Preis.
Das sowieso. Aber das mit der Trauerfeier war noch besser. Noch besser, irgendwie bewegender. Das war selbstverständlich
Also Gottschalk wusste, wer Reich Ranicki ist, bevor Reich Ranicki wusste, wer Gottschalk ist.
Ja, das kann man wohl sagen.
Manche Söhne haben ja unter der Tatsache auch zu leiden, dass ihre Eltern berühmt sind.
Ich überhaupt nicht. Vielleicht, weil ich in Großbritannien wohne. So berühmt er in Deutschland ist, ist er in Großbritannien und Amerika nicht so berühmt. Das ist normal. Fernsehen und Literatur, das waren alles deutsche Sachen. Also in Großbritannien durfte ich, war er mein Vater. Hier war nicht sein Sohn, dort war er mein Vater.
Also das heißt, da ist klar, der eigentliche Ranicki ist der Mathematikprofessor.
Ja, ja.
Also da hat dann diese geografische Distanz schon auch geholfen.
Ja, hat geholfen, ja. Aber es ist schon passiert. Es hat bei mir im Büro in Edinburgh geklopft. Es war ein deutscher Student und ich konnte hören, dass draußen noch mehrere Studenten waren. Er hat was irgendwie von den anderen hineingeschubst in mein Büro. Und er hat eine Frage. Ich habe gesagt, ja, er ist mein Vater. Und dann ging er weg, weil die wollten wissen unbedingt. Ob er
toll, toll. War er denn privat, Ihr Vater, auch so, naja, ich sag mal freundlich entschieden?
Ja.
Und aufbrausend wie in, ja, ja, in manchen Auftritten?
Also ganz spät in seinem Leben habe ich ihm etwas erzählt. Die Tochter von Leonard Bernstein, Nina Bernstein, hat in den Memoiren geschrieben, dass auch ihr Vater, Leonard Bernstein, manchmal zu Hause viel zu vehement war. Mhm. Und da hat sie ihm gesagt, save it for the podium, Dad.
Also Spaß dir fürs Dirigentenpult.
Ja, eben, das habe ich meinem Vater erzählt. Er hat es verstanden.
Er hat es verstanden?
Ja, ja. Aber ein Vergleich mit Bernstein ist okay.
Hat ihm auch, wäre in Ordnung. Also, ja, also, das war auch für Ihren Vater in Ordnung.
Nein, das war nicht so schlimm.
Die Monate, bevor er gestorben ist, waren Sie ja viel bei ihm. In Deutschland?
Fast jeden Tag.
Fast jeden Tag?
3 Monate, also, ja.
Ist er, vor 2 Jahren war das, ist er im Reinen gestorben?
Ja.
Versöhnt?
Ja, ich glaube, er wurde immer versöhnlicher, also milder. Also, wurde, ja, ich glaube, er war zu schwach. Einmal, das ist nicht ganz wahr, etwa 1 Monat bevor ich starb, er war in den letzten 3 Monaten in der Klinik. Hm. Und einmal haben wir ihn zurückgebracht, 1 oder 2 Mal. Und das erste Mal meinte er, na, jetzt wäre er wieder zu Hause, es wird alles wieder gut gehen. Und als wir ihn in die Klinik, zum Krankenhausklinik bringen wollten, war er auf uns sehr böse, dass er was solle. Und dann das zweite Mal, nach einer Stunde, und sagte er, ja, jetzt gehen wir zurück. Hm. Also es war, er wusste, dass es zu Ende war.
Hat diese letzte Zeit, die Sie miteinander hatten, wie hat die dieses Verhältnis nochmal verändert? Hat man dann noch viel geredet?
Nein, nein, aber eine Sache war sehr bezeichnend. In den letzten Wochen, er wusste sehr wohl, wer ich war, aber nicht ganz. Er hat mich ziemlich oft Oleg genannt. Das war sein Bruder, nach dem ich benannt wurde. Mhm. Also das war schon zurückgreifend auf seine Jugend.
Mhm. Ja. Und Sie haben dann eben auch diese Trauerfeier organisiert, die, glaube ich, auch sehr, sehr würdig war. Das war ja wirklich ein großer Abschied.
Ich war erstaunt, dass zum Beispiel der Herr Bundespräsident Gauck sich, ich wurde gebeten, ob der Bundespräsident dabei sein, selbstverständlich.
Also, weil wir vorhin über die möglicherweise über die Nachteile von Söhnen berühmter Eltern gesprochen haben. Also Sie hatten umgekehrt auch viele, in Anführungszeichen, Vorteile, also wen Sie kennengelernt haben.
Ja, das... Herrn Grass zum Beispiel, Herrn Walser.
Aber als die noch miteinander gesprochen haben.
Ja.
Mit ihrem Vater, ja.
Mhm. Ja, ja. Und es, auch, aber der netteste von allen war Herr Lenz, Herr Siegfried Lenz. Mhm. Der war ungemein nett.
Mhm. Ja. Schöne Momente.
Ja.
Schöne Erinnerungen. In diesem Moment, Roger Cicero.
In diesem Moment geht irgendwo die Sonne auf, nimmt dein Schicksal seinen Lauf, erlischt irgendwo ein Stern, scheint das Glück unendlich fern, werden Zwillinge geboren und Liebeslügen geschworen, werden Hoffnungen zerstört und ein Gebet erhört. Und irgendwo wird's gerade Sommer und anderswo schon Herbst. Und Menschen glauben fest daran, dass ihre Jugend wiederkehrt. Und als einer von Millionen steh ich hier und schau nach oben.
mich, wo du gerade bist und wie es da wohl ist. Und als einer von Millionen, der an Erinnerungen hängt, fühle ich, dass du gerade hier bist, in diesem Moment. In diesem Moment schließen Augen sich für immer, scheint ein kleiner Hoffnungsschimmer, wird ein geschenktes Herz zur Last und durch Mitleid Geld gemacht. Wird ein Mensch zum Kampf gedrillt und ein Diktator altersmild, wird die große Chance verpasst und am Sterbebett gelacht. Und hinterm Licht wartet ein Tunnel und am Tunnelende Licht. Nur dass ein Plan dahinter steckt, zeigt sich für mich nicht. Und als einer von Millionen steh ich hier und schau nach oben. Frag mich, wo du gerade bist und wie es da wohl ist.
Der Talk heute mit Andrew Ranitzky, Mathematikprofessor. 5 Jahre waren Sie in Princeton in Amerika.
Ja, dort habe ich meine Frau kennengelernt zum Beispiel.
Ja.
Und wir sind im Mathematischen Institut in Princeton getraut worden.
Das ist aber jetzt nicht so romantisch, oder?
Nein, aber das war schon. Das hätte schlimmer sein können.
Aber warum heiratet man denn im Mathematischen
Institut? Weil es ein sehr schönes Gebäude ist mit einem schönen Ausblick. Es war nicht trostlos, es war sehr schön.
Nicht?
Nein.
Also mathematische Institute müssen nicht trostlos sein.
Nein. Aber ihr Weg als meine Frau war schon vorgezeichnet.
Ach so.
Dass ich sehr viel mich mit Mathematik und Mathematiker. Beschäftige.
Aber Ihre Frau ist auch Wissenschaftlerin?
Sie war auch Professorin in Princeton der Geologie. Mhm. Wir waren die ersten 2 Professoren in Princeton, die heirateten.
Oh.
Also das war nicht ganz falsch, im Universitätsgebäude
zu trauen. Aber Sie haben sich nicht fürs Geologische Institut entschieden?
Nein.
Wie ist es, wenn 2 Professoren verheiratet sind mit so völlig diversen Fachgebieten? Ja. Verstehen sie gegenseitig, woran sie arbeiten, oder ist das zu Hause nie ein Thema?
Nein, eigentlich nicht. Jeder macht das seine und hofft, dass der andere es gut macht, aber ansonsten gab es keine. Zwischen Mathematik und Physik gibt es verschiedene Gemeinsamkeiten, aber Mathematik und Geologie eigentlich nicht.
Sie haben andere Themen,
ja.
Das ist ja auch gut. Waren denn Ihre Eltern bei Ihrer Hochzeit?
Nein, es war ein bisschen weit. Die waren schon ziemlich, wie alt waren die? Na, immerhin, es war nicht so einfach. Mhm. Das war ein privates Hochzeit sozusagen. Es ergab sich so. Auch die Eltern meiner Frau waren auch nicht dabei.
Waren auch nicht dabei?
Nein. Aber so. Ihre Kinder.
Okay.
Also das war wie heißt das? My best man.
Aha.
Auf Deutsch.
Trauzeuge.
Der Trauzeuge war ihr Sohn.
Aha.
Also das war völlig enorm.
Aber interessant, dass beide Elternpaare nicht dabei
waren. Ja,
aber die waren einverstanden, oder?
Ja.
Aha. Naja, warum nicht? Wie eng war denn überhaupt dieser Kontakt, als Sie 5 Jahre lang eben da in Amerika
waren? War eben schwächer geworden. Deshalb wollte ich auch zurück nach Europa.
Aha.
Es war einfach sehr weit. Vor 40 Jahren war ein Flug über den Atlantik nicht so kurz wie jetzt. Das war einfach eine Zumutung.
Klar. Hat Ihr Vater Ihnen dann deutsche Bücher geschickt wenigstens? Weil die kriegt man in Amerika auch nicht.
Ja, auch nicht so oft. Er hat mir seine Artikel geschickt. Aber immerhin. Immerhin. Etwas. Aber ich weiß, dass ich seine Artikel zum fliehenden Pferd von Martin Walser bekommen habe. Mhm.
Also man würde ihm ja auch Eitelkeit nicht grundsätzlich absprechen.
Nein. Nein, nein.
Wäre denn dann, als Sie ja dann nach Edinburgh gegangen sind, ja, vor 33 Jahren, wäre ein Wechsel nach Deutschland für Sie auch eine Option gewesen?
Eigentlich oder wäre nicht. Das niemand hat mich, wenn mir jemand in den letzten 30 Jahren eine Stelle in Deutschland angeboten hätte, vielleicht hätte ich sie angenommen. Es hat mir niemand eine Stelle angeboten. Also es erübrigte sich. Aber meine Eltern, nach Edinburgh kamen sie. Mhm. Alle paar Jahre.
Ja, es gibt ja auch so richtige Entfernungen, wo man sagt, man ist auch nicht zu nahe, sondern hat die richtige Distanz, sodass man sich auch sehen kann.
Ja, das war die richtige Entfernung.
Ja, ja. Und da sind Sie jetzt also schon seit Jahrzehnten heimisch. Sie müssen, im Internet gibt es Bilder von Ihrem Garten. Sie müssen einen traumhaften Garten haben.
Das ist alles der Verdienst meiner Frau.
Ah.
Sie ist die Gärtnerin. Und
so. Geologin.
Ja, ja. Sie hat mit der Geologie schon aufgegeben. Jetzt konzentriert sie sich auf verschiedene Sachen, unter anderem den Garten.
Aha, macht sie Ausgrabungen in einer geologischen oder?
Nicht, nein. Sie gräbt Pflanzen ein.
So rum auch besser. Ja. So auch besser. Aber das heißt, das ist für Sie gar kein. Haben Sie irgendeinen Ausgleich zur Mathematik? Man denkt immer, da müsste man irgendwas ganz.
Musik vielleicht, ich lese, aber eigentlich immer etwas Intellektuelles, muss ich zugeben. Mhm. Ich bin kein Bergsteiger. Viele Kollegen von mir, die Jüngeren besonders, machen Bergwanderungen. Das habe ich nie gemacht.
Also, gemeinsame Leidenschaft für Musik ist ja auch was Sie mit Ihrem Vater
tun. Ja, ne? Und das war, je älter er wurde, und in den letzten 2-3 Jahren konnte er nur eigentlich Zeitungen lesen, aber er konnte sehr viel Musik hören. Und zum Beispiel in seinem Krankenhausbett, da war habe ich eine Stereoanlage einfach hingesetzt und er konnte noch CDs hören bis ziemlich spät. Hm. Musik ist leichter als zu lesen.
Hm. Ja. Dann gibt es so eine anrührende Geschichte aus der Jugend Ihres Vaters, wo es auch hieß, dass er im Ghetto ja auch mehr Musik gehört hat.
Als Bücher, ja. Er hat das so schön beschrieben. Wozu einen Roman lesen, wenn man nicht weiß, ob man es zu Ende lesen wird? Ja. Musik kann man gleich konsumieren.
Ging das mit der Musik besser?
Ja.
Letztes Jahr, 2014, wäre Schottland, Ihr Heimatland, ja beinahe unabhängig geworden.
Ja.
Wie haben Sie abgestimmt?
Ich habe nein. Also ich habe gegen die Unabhängigkeit. Ich war mir zu unsicher, diese ganze Sache. Es war ich war erstaunt, dass die Mehrheit der Schotten nein gestimmt haben.
Ja, das war für viele überraschend. Also,
man sah nur ja. Also man sah, diese Propaganda war immer für ja. Ein bisschen erinnerte mich an Polen, wo immer ja. Mein Vater hat einmal, als er in Polen war, hatte an einem Volksentscheid mitgearbeitet. Da hieß es dreimal ja. Es war so etwa, diese Propaganda hat mir nicht so gefallen. Jedenfalls, viele Kollegen von mir haben ja gestimmt. Das ist nicht nur. Es ist, wie mein Vater es gesagt hat, ein freies Land. Jeder dürfte so stimmen, wie er wollte.
Ja. Aber Sie haben sogar, wenn ich das richtig weiß, die deutsche Staatsbürgerschaft.
Ja, ich habe es
überlegt. Deswegen.
Ja, ich hatte ein bisschen Angst, dass wenn nein gestimmt würde.
Also ja,
Wenn ich ja gestimmt, dass Schottland weder zu dem Vereinigten Königreich noch zu der Europäischen Union gehören würde. Und dann wollte ich doch einen Fuß in Deutschland oder in der EU haben.
Hm. Ja, würden Sie aber sicher auch bekommen, oder? Die deutsche Staatsbürgerschaft?
Ja, habe ich bekommen.
Also Sie haben sie tatsächlich bekommen?
Ja.
Ich wusste nur, dass Sie überlegt haben, sie zu
beantragen. Ja, ich habe es bekommen. Und es war sogar eine kleine Feier im Konsulat in Edinburgh mit der Frau Konsulin. Das war sehr, sehr schön. Aber ich benutze meine deutsche Staatsbürgerschaft. Das ist nur, man weiß nie, wann eine Staatsbürgerschaft nützlich sein kann.
Selbstverständlich.
Da ist man ein bisschen vorsichtig.
Haben Sie denn unabhängig von der Staatsbürgerschaft, würden Sie irgendwo ein Heimatgefühl verorten?
Für Deutschland? Ja, doch. Ich bin Ich kenne mich sehr gut aus in Deutschland. Also ich bin hier teilweise aufgewachsen. Mein Vater war immerhin im literarischen Leben eine zentrale Figur. Also wenn ich jetzt mit deutschen Kollegen und deutschen Literaten, was weiß ich, oder Freunden meines Vaters unterhalte, ich habe keine Schwierigkeiten. Mhm. Also zumindest unter den Menschen, die etwa einen Sinn für Literatur haben, fühle ich mich zu Hause.
Also mehr in Deutschland als in Edinburgh, obwohl Sie da seit 30 Jahren leben?
Nein, es war gleich. Also in Edinburgh gleich. Ich glaube vielleicht doch in Edinburgh mehr, aber beides.
Beides. Und inzwischen sprechen Sie auch nicht mehr von England da, sondern von Schottland. Das ist völlig klar.
Im Gegenteil, ich habe meinen Vater dazu gebracht, dass auch er nicht immer England, sondern manchmal Schottland gesprochen hat.
Dann können Sie mir jetzt bestimmt auch helfen, weil ich spreche jetzt das zweite Mal in der Sendung was falsch aus. Können Sie Gälisch?
Nein. Oh. Das ist eine Sprache, die sehr interessant ist, aber von niemandem benutzt.
Doch, das stimmt. Es gibt zum Beispiel eine Band, die heißt, da geht's eben schon los. Kapakali wahrscheinlich.
Ja. Ich kenne es.
Sie kennen sie?
Ja, selbstverständlich. Also nein, es wird nicht im normalen, also für Songs. Das ist ja klar.
Also wie heißt die denn? Wie spricht man die
richtig? Kapakali vielleicht.
Kapakali?
Ja.
Das war das Einfache. Das heißt übrigens Auerhuhn auf Deutsch.
Ja, das stimmt. Ja, Auerhuhn.
Also in Deutschland gäbe es keine Band, die Auerhuhn heißt. Gut. So, das war das Leichte. Jetzt kommt der Titel. Arakan ab Again?
Bestimmt nicht so. Aber
bestimmt
ich weiß,
nicht so.
Das kann ich nicht.
Wir hören einfach, wie es richtig ist.
Gut.
Musik aus der Heimat unseres Gastes heute, Andrew Ranitzky, nämlich Edinburgh oder die Gegend von Edinburgh, also Gälisches in 1:1 der Talk. Herr Ranitzky. Herr Professor Ranitzky. Entschuldigung. Also, wir versuchen es, ja. Könnten Sie versuchen zu erklären, womit Sie sich im Augenblick mathematisch, beruflich beschäftigen, oder ist das in diesem Rahmen hier sinnlos?
Nicht ganz sinnlos, aber immerhin, ich habe 40 Jahre lang versucht, meinem Vater zu erklären, was ich mache, und ich habe es nie geschafft. Also ich werde jetzt versuchen. Es heißt algebraische Chirurgie, ist ein Teil der Geometrie, und man schneidet geometrische Figuren auf und dann klebt sie zusammen, vielleicht anders. Und der typische Beispiel ist eine Kugel und ein, ein Berliner mit... Ein Henkel. Wenn man einen Henkel anlegt an eine Kugel, verändert man die topologische Eigenschaft. Also,
ja, weil dann hat es einen Henkel.
Ja, weil es einen Henkel. Und das ist topologisch irgendwie sehr wichtig. Also das ist die übliche Erklärung, die soll vielleicht genügen. Heute Nachmittag werde ich in München einen Vortrag für die Mathematiker halten über die Bedeutung der Zahl 8.
Darüber kann man einen ganzen Vortrag halten.
Ja, ich, ja. Aber das ist eine ganz, es geht nicht um die Zahl 8 als solche, sondern die Zahl 8 im Vergleich, nicht im Vergleich, sondern eine Anwendung an die Topologie. Das ist nicht ganz, das werde ich nicht versuchen zu erklären.
Also, aber Topologie ist eines Ihrer Fachgebiete.
Ja, das ist mein Fachgebiet, ja.
Ja.
Aber ich glaube, es ist nicht ganz einfach, selbst Studenten zu erklären, was Topologie ist.
Ja.
Also es ist jedenfalls eine ziemlich neue Sache. Es ist 100 Jahre alt. Eigentlich, es geht um Raum ohne Zahlen. Also es geht nur um die geometrischen Bedingungen. Also um die Räume, es können flach sein, zweidimensional oder dreidimensional oder vierdimensional und so weiter. Zum Beispiel die Stringtheorie meint, dass die Welt elfdimensional ist.
Elf?
Ja, also bitte. Also was soll ich
sagen? Warum machen Sie einen Vortrag über die Zahl 8, die Zahl 11? Na gut.
Ja,
also
eben.
Darf ich fragen, ohne dass das despektiert ist, hat es noch irgendeinen praktischen Nutzen auf diesem Niveau?
Ja, praktisch nicht, dass man damit Rede machen kann, aber wenn die Physiker, mathematische Physiker zumindest, Mathematik, sie brauchen diese Mathematik, um die Welt zu erklären. Zum Beispiel Differentialgeometrie im 19. Jahrhundert war das wesentliche mathematische Hilfsmittel von Einstein und der Relativitätstheorie. Mhm. Also ohne diese Mathematik des 19. Jahrhunderts wäre die mathematische Physik des 20. Jahrhunderts unmöglich.
Das heißt, Sie arbeiten für die mathematische Physik des 22. Jahrhunderts?
Genauso.
Gibt es da was, wenn man da arbeitet und forscht, man sagt, pass auf, das muss ich jetzt noch entdecken oder erforschen und beweisen, also irgendein konkretes Ziel?
Ja, aber es ist nicht so einfach jetzt zu erklären, weil ich schon arbeite seit 40 Jahren an meinem Thema und ich möchte immer, seitdem ich einen Computer benutze, ist meine Festplatte voll von unvollendeten Arbeiten. Mhm. Ich würde sehr gerne alle die Arbeiten, die unvollendet auf meiner Festplatte ist, zu Ende schreiben.
Ah.
Das ist schon ein Ziel.
Ja gut, ich sag mal so, wenn einer 40 Jahre da so drin arbeitet, wenn man es dann mit zwei Sätzen erklären könnte, dann wäre auch was falsch gemacht.
Ja, das stimmt. Das
wahrscheinlich.
Ja, leider ist das so.
Hat man als Mathematikprofessor noch sowas wie eine Lieblingszahl, wenn Sie schon einen Vortrag
haben? Ja, ich habe, als ich sich mit dieser Zahl 8 anfing, habe ich an verschiedene berühmte Mathematiker meine Arbeiten oder meine Zusammenstellung von Arbeiten über die 8 von anderen geschickt. Und ein Kollege von mir in Edinburgh, ein sehr berühmter älterer Mathematiker, Sir Michael Attia, hat mir gleich geschrieben, für ihn wäre die 24 viel besser.
Ist es denn auf dem Niveau wieder, ist es noch Mathematik oder ist das dann schon irgendwo auch Philosophie oder löst sich das
auf? Nein, es ist sehr präzise. Er hat mir sehr genau erklärt, weil die Erscheinungen der Zahl 24, es geht nicht um irgendwelche mystische, kabbalistische Sachen. Es ist nur, es gibt mathematische Gebilden, die die 8 hervorheben, nicht heben, aber also der 8-dimensionale Rahmen, der 24-dimensionale Rahmen. Und es gibt Sachen, Dimension 24, die etwas für ihn wichtiger sind als das, was für mich
am besten hat mir gefallen, dass Sie gesagt haben, mit dem Raum ohne Zahlen, das wäre jedem Mathe-Schüler wahrscheinlich auch sehr recht, wenn es den gäbe. Aber, aber das kommt halt nicht in der Schulzeit, sondern erst später. Man merkt, wenn Sie davon erzählen, kann man nachvollziehen, dass Sie ja auch sagen, Sie sind in die Mathematik regelrecht verliebt.
Ja, das kann ich bejahen.
Ja.
Ja.
Nochmal versuchen, den Zugang zu kriegen. Wie kann man sich in so etwas rein Logisches, Rationales verlieben, so emotional rangehen?
weil es vielleicht eine Welt ist, die gerecht ist. Und die, also jeder darf, kann Mathematik machen, man muss nur die Begabung dazu haben, man muss die Regel folgen, aber es ist eine Welt, wo nichts zählt als eben die Mathematik. Also das ist nicht eine Frage des Geschmacks, es ist nicht eine Frage der Religion, Hautfarbe, was weiß ich. Politisch, es geht nur um die Mathematik.
Für Sie was sehr Emotionales jedenfalls.
Vielleicht, ja. Ja, also verständlich. Ja,
vielleicht ist das ja auch eine Art Erbe Ihres Vaters, nämlich die Leidenschaft, mit der Sie Ihren Beruf machen?
Das sowieso. Und ich habe noch einen Cousin in England, der ein sehr berühmter Maler dort ist, Frank Auerbach. Jetzt ist eine große Ausstellung, seine Bilder in Bonn. Er malt mit genau der gleichen Hingabe wie mein Vater Literatur oder vielleicht durch Mathematik. Mhm. Das ist schon eine Familiensache. Ja. Jeder hat sein Gebiet und macht sein.
Und die hohen Ansprüche vielleicht auch. Waren Sie ihm eigentlich gut genug?
Nein, bestimmt nicht.
Nein?
Ich meine, nein. Schon aus prinzipiell nicht, würde ich sagen.
Geht es auch weiter in die nächste Generation mit Ihrer Tochter? Ist die auch so leidenschaftlich bei einer Sache?
Nein, sie ist sehr begabt, sie ist sehr intelligent, aber sie hat eben nicht diesen Ehrgeiz, den mein Cousin, mein Vater, vielleicht ihr Sohn, vielleicht überspringt es eine Generation.
Und Sie nicht? Das heißt, wenn Ihr Vater, Marcel Rechanitzki, der Papst, sicher glaube ich auch ganz gerne vielleicht dazu nennen, sind Sie dann der Papst der algebraischen Topologie?
Nein. Der algebraischen Chirurgie vielleicht, aber das muss ein bisschen enger. Nein, ich bin nicht, das ist eine viel demokratische Sache. Aber in meinem Gebiet, ich weiß nicht, das müssen andere bestimmen, aber ich habe eine Position, meine Arbeiten werden zitiert und so weiter. Und ich bin nicht so wichtig, wie mein Vater es. Ich habe nicht so eine wichtige Position, wie mein Vater es sich gewünscht hätte. Das stimmt schon.
Sie haben ja auch noch ein bisschen Zeit und noch viel zu entdecken und zu erarbeiten, wie Sie gesagt haben. So, und wenn es dann doch mal kein Mathematikbuch ist, was lesen Sie zurzeit?
Ich lese die Autobiografie von Thomas Gottschalk.
Die Autobiografie von Thomas Gottschalk?
Zum Beispiel.
So, eine kurze Kritik bitte jetzt von Enro Ranicki über die Autobiografie von Thomas Gottschalk.
Sehr amüsant geschrieben, sehr ich bezogen, was der Autobiografie. Er schreibt sehr gut, sehr witzig, vielleicht ein bisschen traurig. Also das eigentlich, seine große Zeit ist vorbei und das macht er sehr klar, dass er sich dessen bewusst ist. Also es ist ein ergreifendes Buch, weil eben es zeigt das Scheitern auf eine Figur, die so viel Erfolg hatte, dass am Ende seines Lebens, also er ist nicht so alt, ist so alt wie ich, aber am Ende seines Berufslebens, könnte man sagen, ist er zu Ende. Das ist irgendwie tragisch.
Das finde ich interessant.
Ja.
Ob er das auch so sehen würde, dass das ein Buch des Scheiterns ist?
Ja, er hat geschrieben, warum er nach Wetten, dass eine große Zeit nicht zustande gebracht hat. Man kann das zum Beispiel, er schreibt sehr offen, das Publikum ist anders geworden. Die jüngere Generation hat Internet, sieht nicht Fernsehen. Also er hat kein Publikum, er war ein Publikumsmensch.
Also Sie würden es empfehlen jedenfalls?
Ja.
Wunderbar. Enro Ranicki, ich danke für diesen Vortrag. Ich bin mir sicher, der Vortrag, den Sie jetzt dann gleich noch halten, über die Zahl 8, nein, ich komme nicht mit, ich verstehe nicht.
Schade.
Vielen Dank für den Besuch in 1:1. Die nächste Ausgabe von 1:1 der Talk kommt am Sonntag. Da ist dann zu Gast die Ernährungsberaterin und bekennende Reisefanatikerin Sieglinde Schopf.